Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 18. Juli, Donnerstag. Es ist endlich schön Sommer geworden. Schön sind wir dabei, dort, wo besprochen wird, was heute die Schweiz und die Welt bewegt. Am Mikrofon ist der Dominik Feusi und der Yannick Güttinger. Hoi Yannick.
Sali Dominik.
Ja, wir fangen an. Die Ursula von der Leyen bleibt uns nochmal 5 Jahre erhalten. Wir freuen uns sehr. Wir gratulieren. Sie haben mehr Stimmen gemacht als letztes Mal. Und wer jetzt das Gefühl hat, das sei der Beweis, dass sie irgendwie besser im Sattel ist, ich bin nicht ganz sicher. Wir haben uns das beide ein bisschen angeschaut. Die Medienberichterstattung über ihre Rede ist natürlich so ein bisschen positiv. Man hat das Gefühl von Journalisten geschrieben, die die Rede nicht gelesen oder nicht gehört haben. Ursula von der Leyen gibt sich kämpferisch. So ein Beispiel, wie es SRF macht. Sie hätte gesagt, aber ich werde niemals akzeptieren, dass Demagogen und Extremisten die europäische Lebensweise zerstören. Weder von innen noch von außen, hat sie betont in ihrer Rede. Und es ging jetzt dann um eine grosse Wahl, es ging um die Zukunft von Europa. Wir müssen in den nächsten 5 Jahren unbedingt mehr investieren, sonst werde Europa zurückgehen. Und das und wir müssen auch weniger regulieren. Aber gleichzeitig hat sie gesagt, dass das grösste Regulierungsungetüm, nämlich der Clean Deal, der werde jetzt eben umgesetzt. Das war einfach so eine Rede gewesen. Also die Widersprüche, die sind auf der ganzen Linie gewesen. Auch das Gehabe eben von Europa als eigenem Pol auf der Welt. Das ist einfach nur noch ein potemkinsches Dorf angesichts von der Wirtschaftszahlen, die die EU vorzuweisen hat. Die Rede ist voll Widersprüche, wie erwähnt. Und am Schluss kann sie ja auch nicht mit dem Kontinent machen, was sie will. Es ist einfach so, die Wirtschaftskraft, und die ist entscheidend für die globale Bedeutung, die wird nicht in Brüssel von Bürokraten gemacht, sondern draussen von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und die sind extrem unter Druck. Das hat sie zwar erwähnt, aber konkret gesagt, dass sie da etwas dagegen macht, außer die Berichte schreiben wie bisher. Das hat sie nicht. Das ist mein Eindruck. Wie hast du ein bisschen zugelassen und wie hast du das analysiert, Yannick?
Ja, für mich ist es halt einfach so ein bisschen die Weiterführung von dieser europäischen Politik mit dieser Brandmauer, oder? Dass man halt versucht, alle Kräfte von der Mitte bis auf links unter einem Hut zu vereinen. Und ich finde, da hat es der Tagesanzeiger noch relativ gut ausgedrückt. Sie haben geschrieben, von einem Kästchen abhökeln, wo die Rede ist. Man hat wirklich einfach jeden Aspekt von dieser Koalition mit einem Sätzchen erwähnt. Noch ein bisschen etwas für die Verteidigung und noch ein bisschen etwas für die Grünen. Und das ist auch noch dabei. Und es ist einfach so ein bisschen wie so ein grosser Brei von Politik, wo eigentlich am Schluss dann nicht mehr wirklich sagt, es ist nachher wir beziehen so auch keine Position, wir stehen eigentlich auch für nichts. Ja, wir geben eigentlich da genau den Leuten recht, wo das genau kritisieren. Und man muss auch sehen, das ist sehr ein knapper Sieg gewesen. Also sie hat nur 40 Stimmen mehr bekommen, als sie wirklich gebraucht hat. Das ist wirklich nichts. Sie hat das nur geschafft, weil sie die Grünen noch Bord geholt hat. Darum ja, unterstreicht sie auch den Green New Deal noch einmal so stark, um das so ein bisschen als Zückerli geben an die Grünen. Aber dass in 5 Jahren noch einmal so wird funktionieren, also mit der erstarkten Rechte, die wir haben, das ist zu bezweifeln. Und ich bin jetzt gespannt, was das Ganze mit dem neuen Verteidigungsbündnis da soll heissen. Also eigentlich, Europa ist schon geschlossen in einem Verteidigungsbündnis, das ist die NATO. Ich weiß nicht, was es da noch braucht, dass die EU noch eine Gemeinsamkeit da ausführt. Und jetzt auch die Rede ist wieder gesehen von so Eurobonds, also gemeinsame Schulden, wo das gemacht werden sollen. Ja, bin ich ja gespannt, ob das wirklich alle mitmachen in Europa oder ob es da vielleicht nicht da ein bisschen Gegenstimmen gibt. Du, wir sind gespannt. Also, meinst du, 5 Jahre Ursula von der Leyen einfach weiter wie bisher? Ist wahrscheinlich die Strategie.
Ja, aber die Armee, die wird nicht funktionieren, weil das wäre ja dann die Auflösung von den Nationalstaaten, die die Voraussetzung ist. Das ist ja der Traum natürlich von diesen Bürokraten. Es ist ja nur lästig, dass es da noch irgendwelche Länder gibt und die vor allem sind die noch demokratischer organisiert und es gibt da einen EU-Rat und wenn es einen EU-Ratspräsidenten gibt, wie der Herr Orban, ich bin wirklich nicht Fan von ihm, aber wenn der ein bisschen rumreist und mit Leuten redet, oder, dann dreht sie in Brüssel bereits durch und droht eben mit der Aussenpolitik britische Gipfel dann nicht besuchen, das ist alles Kinderzeug. Eben der Green Deal, das ist derart wachstumshinderlich, das schreibt heute auch die NZZ in einem Meinungsbeitrag. Und das kann man nur unterstreichen. Der Kontinent ist ökonomisch nicht in der Lage, in der ersten Liga zu spielen. Er will das auch gar nicht, er will lieber Regulierung. Es ist im Schiessen gleich, hat man manchmal das Gefühl. Sie tun Regulierung um der Regulierung willen erlassen, mit absurden Sachen. Ich habe ein Gespräch heute mit dem Daniel Riesch, dem Regierungschef von Liechtenstein, der heute Abend am 17:45 online geht. Oder wo er sagt, sie müssen, weil sie im EWR sind, 12'000 Rechtsakte mehr einhalten, als die Schweiz es muss. Und da bin ich einfach froh, bin ich in der Schweiz. Noch ein anderer Punkt, was in der Rede nicht vorkommt, du sagst es richtig, oder? Es wird da richtig so ein bisschen alles durchdekliniert, was nicht vorkommt, ist Immigration. Das ist einfach, kommt nicht vor, oder? Das Thema Asyl kommt ganz kurz vor, oder? Der Asylpakt ist ein huge step forward. Und we put solidarity at the heart of our common response. Und Migration Challenges kommen dann schon noch. Need a European response with a fair and firm approach based on our values. Also das ist auch, ich tue es auf Deutsch übersetzen, eben Asylpakt sei ganz wichtig, Solidarität sei im Herz für unsere gemeinsame Antwort und Migrationsausforderungen bräuchten eine europäische Antwort mit einem Zugang, wo der Wert von der EU entspreche. Mehr nicht, das ist nicht das, wo die Gewinner von der Wahlen, von der EU-Wahlen eigentlich wählen. Und darum, wie du sagst, in 5 Jahren wird man dann wieder über das reden. Vielleicht noch ein lustiger Abgesang. Ein Kollege von mir hat die Rede von der Ursula von der Leyen ChatGPT geschickt, zum Zusammenfassen. Und die Antwort war, wir können das nicht zusammenfassen, das ist eine uralte Rede. Oder? Also so im Sinn von, ja, haben wir alles schon mal gehört. Und das ist natürlich, das entspricht dem, was du vorher gesagt hast, oder? The same procedure as every 5 years. Die gleichen Absichtserklärungen, die gleichen Fehler, die gleichen Widersprüche von dieser Bürokratie, die der Kontinent noch irgendwann in Boden aber reguliert. Ja, gut, im Boden aber regulieren ist ein gutes Stichwort, weil das trifft auch auf die Administration Biden zu. Und jetzt hat er neuerdings auch noch Corona verwünscht, der arme Joe. Der muss er noch mehr schlafen, vermutlich. Und die Bild-Zeitung hat heute Morgen gefragt, ob heute der letzte Tag vom Präsidenten Joe Biden als Kandidat ist, weil sich wieder neue Top-Demokraten gegen ihn gewandt haben und ihn entweder öffentlich oder vermutlich hinter den Kulissen aufgefordert haben, er soll doch jetzt einfach sagen, es ist genug und ich gehe. Was hast du noch mehr Informationen, was diesbezüglich läuft? Bleibt der Kandidat oder nicht?
Ach, der Biden ist so stur, es ist schwierig zu sagen, das vorauszusehen. Weil im Endeffekt sagen ja alle, ja, es liegt an ihm, dass sich zurückzuziehen. Aber eigentlich ist es eigentlich klar gewesen, in dieser Woche nach der Debatte sind die Stimmen innerhalb des demokratischen Lagers schon recht laut geworden, dass er sich doch zurückziehen soll. Nancy Pelosi, das ist die Speakerin vom Haus, also sozusagen unser Nationalratspräsident sozusagen.
Die ehemalige, hat gesagt,
in nicht undeutlichen Worten im Fernsehen, ja, wir dürfen das anschauen, nachdem der NATO-Gipfel durch ist. Und jetzt ist eigentlich der NATO-Gipfel durch mit einer ziemlich lausigen Pressekonferenz am Schluss. Und eben, wir erinnern uns, er hat Kamala Harris, seine Vize, hat er Trump genannt. Und der Zelensky, der anwesend war, hat er als Präsident Putin vorgestellt. Und eigentlich nach dem Aufschritt ist eigentlich noch das Attentat passiert oder das versuchte Attentat auf Trump passiert. Und es hat jetzt eigentlich nicht mehr viel zu reden gegeben über seinen Zustand. Aber es ist jetzt gerade gestern ist Politico mit einem Piece rausgekommen, der gesagt hat, dass Nancy Pelosi mit den beiden geredet hat und ihn wirklich in einem Telefonat nicht undeutlich gesagt hat, hey, look, jetzt musst du dich also wirklich zurückziehen. Und die Umfragewerte sehen halt wirklich auch so aus. Es ist so, dass sogar demokratische Staaten wie New York oder New Jersey sogar am Schwanken sind jetzt. Also es könnte wirklich ein Erdrutsch sein geben für Trump und das wäre einfach peinlich für eigentlich das Vermächtnis von Biden. Markus, seine Prognose können wir ja. Er hat gesagt, wenn er zurückkommt von der Ferien, dann hätte sich der Biden zurücktreten. Ich würde einfach die Sturheit und die Arroganz von der ganzen Biden-Familie nicht unterschätzen.
Ja, und ich glaube auch noch, was noch ein bisschen mitspielt, ist ein bisschen eine historische Komponente. Oder? Das hat es ja einmal gegeben, der Lyndon B. Johnson, durchaus ein wichtiger Präsident. Civil Rights Act in den 60er Jahren hat er durchgebracht und so. Er hat ja, aber viel früher, im Frühjahr 1968 hat er mitgeteilt, er hat das Gefühl, seine Zeit sei vorbei, auch nach den Vorwahlen. Er dürfe nicht antreten, obwohl er nochmal könnte antreten. Und das ist noch verrückt, oder? Ich glaube, es könnte sein, dass Joe Biden eben miterlebt hat, wie der Lyndon B. Johnson, der LBJ, wie man ihm so ein bisschen gesagt hat, wie der eigentlich in Erinnerung geblieben ist, als der, der nicht mehr angetreten ist, oder? Er ist nicht in Erinnerung geblieben für das, was er erreicht hat, sondern the quitter, also der gegangen ist. Und der Joe Biden ist ja so alt und darum hat er das eben erlebt, oder?
Wie
das,
er weiß das wie noch, das ja.
Ist. Genau, er weiß es noch. Das irgendwie habe ich länger sie mehr, also ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit so einer Geschichte von diesen Präsidentenwahlen auseinandergesetzt und dann merkst du, oder, wie die Kontinuitäten ein bisschen so eine Rolle spielen und bei natürlich Leuten, die das ja schon erlebt haben, vielleicht ein bisschen eine Rolle spielt. Und das ist ja typisch amerikanisch, oder? Weil eigentlich geht man nicht einfach so. Oder? Man eigentlich, aber du siehst es richtig, oder? Ich meine, die Blamage könnte noch grösser werden, wenn er bleibt, mittlerweile, aufgrund von der Umfragen. Und darum, mich nehmen an, im Hintergrund wird jetzt, wo man Zeit hat, wo die ganzen Medien und so schauen auf die republikanische Tagung von der Partei, heute Nacht in Schweizer Zeit die grosse Rede von Donald Trump, das tun wir sicher morgen beleuchten. Alle schauen jetzt auf Milwaukee und da könnte es gut sein, dass man diese Zeit nützt, um jetzt irgendwie einen Abgang zu wegbretteln, wo er einigermaßen noch das Gesicht wahrt. Gut, das Gesicht wahren ist ein gutes Stichwort, weil in der Schweiz laufen die Auseinandersetzungen zwischen den Kantonen über ihre Finanzpolitik Zug. Ein riesig erfolgreicher Kanton, wir haben darüber berichtet, übernimmt die Spitalkosten von den Leuten und die Steuern senken tut man auch noch. Und da hat es natürlich jetzt Kritik gegeben aus anderen Kantonen, ja, das ist ja wahnsinnig und so weiter. Und auch die Berner Finanzdirektorin Astrid Bertschi von der Mitte findet das nicht so fair, oder? Und die Bürgerinnen und Bürger werden das System nur so lange mittragen, wie es als fair empfunden wird. Ja, Frau Bertschi, ich als Berner, ich sage Ihnen einfach, senken Sie die Steuern. Die Erkenntnis von Zug ist, tiefe Steuern gibt höhere Steuereinnahmen. Merkt euch das doch endlich einmal. Und im Tagesanzeiger, der geht dieser Geschichte nachher und die haben mit dem Heinz Dändler geredet, das ist der Finanzdirektor von Zug. Und der sagt, ja, die anderen Kantone müssen halt sparen. Ich wäre noch froh, der Heinz Dändler hat gesagt, nein, die anderen Kantone müssen Steuern senken. Das wäre noch viel wichtiger. Ja, du hast es auch gelesen, den Artikel.
Ja, und ich schaue das natürlich von einer Zentralschweizer Perspektive an. Und wir in der Zentralschweiz, wir haben da gute Fortschritte gemacht, Unterwalden, die beiden Kantone und Luzern machen da auch wirklich gute Fortschritte, genau, in dem nationalen Finanzausgleich. Und das beweist einfach, dass es halt auch wirklich funktioniert, wenn man halt wirklich steuerlich oder allgemein, ich tue es ein bisschen ausweiten, die Attraktivität im Kanton allgemein, da gehören weitere Faktoren dazu, nicht nur Steuern, aber Steuern sind halt ein grosser Teil davon. Und das zahlt sich halt wirklich aus, oder? Und das Ganze ist ja eigentlich eine Reaktion gesehen auf eine Motion, die vom Felix Wettstein eingereicht wurde, ist, dass man eben die finanzstarken Kantone stärker soll besteuern im nationalen Finanzausgleich. Also dass das Gefälle von reich zu arm noch grösser soll machen. Momentan ist es ja so, dass wenn man momentan Geld bekommt vom nationalen Finanzausgleich, dass es eigentlich sich nicht lohnt zu sparen, weil man dann weniger Geld bekommt. Aber es hat eben genau er will das noch verstärken, das Gefälle. Genau, das ist jetzt eine Reaktion vom Herrn Tänler. Und ich finde, das ist eigentlich wirklich wichtig, dass man sich da mal bezieht und mal sagt, hey, Entschuldigung, wir sind nicht schuld, dass ihr eine schlechte Politik oder eine schlechte Buchhaltung macht.
Das ist richtig. Also das ist das Entscheidende. Also meine Frau Bertschi kann ihren Laden wirklich in Ordnung bringen. Sie hat auch die Mittel dazu. Wir haben nämlich eine bürgerliche Regierung. Man kann das zusammen aufgleisen. Man kann den Kanton Bern fit machen, auch in anderen Kantonen, die im Moment Geld beziehen. Das könnte man machen. Du hast es erwähnt, Gent, Luzern hat das gemacht, Obwalden hat das gemacht. Das war eine schwierige Zeit gewesen. In Luzern hat man, glaube ich, insgesamt 5-mal abgestimmt, weil die SP etwas anderes wollte. Man ist wirklich durch das Tal der Tränen durchgegangen, weil es geht dann eben auch, wenn man den Weg macht, wird man eben auch bestraft. Oder? Das ist so doof in diesem Finanzausgleich. Aber man hat es geschafft. Oder? Man ist heute einfach besser da als je. Und diesen Weg, den sollten andere Kantone eigentlich auch machen. Im Gegenteil, statt Motion Wettstein braucht es eine Motion aus bürgerlicher Seite, wo Kantone belohnt, wo besser werden. Endlich, um das geht es. Dann, mir ist noch aufgefallen, oder, Zara Weiss, SP-Nationalrätin und Präsidentin von der Finanzkommission vom Nationalrat, oder, muss natürlich dann sagen, das geht nicht, es darf nicht sein, dass sich die Kantone aus der Verantwortung stehlen und dann anschließend die Steuern senken. Nein, im Gegenteil, der Herr Tändler hat Verantwortung übernommen, die Steuern gesenkt und kann darum jetzt Geld verteilen. So funktioniert es. Sie hat auf Twitter im Übrigen auch noch für Mindeststeuersatz geweibelt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Oder da geht es ja am Schluss darum, den Wettbewerb zwischen den Kantonen, um gute Finanzpolitik außer Kraft zu setzen. Und da bin ich hoffentlich, ist es so, dass die Bürgerlichen dem entgegensetzen. Weil der Wettbewerb, der ist das einzige Korrektiv, zum Wettbewerb immer möglichst viel Geld auszugeben. Oder? Also das ist eben, es ist letztlich wie ein faires Gegengewicht. Oder? Alle die Finanzdirektoren wissen, wenn wir noch mehr Geld ausgeben, dann müssen wir die Steuern aufentun. Oh, dann haben wir zwar vielleicht mehr Leistungen, also in Bern ist das nicht so, aber sonst haben wir mehr Leistungen, ein tolles Theater, Hallenbäder oder weiss nicht was, aber wir haben höhere Steuern. Das kann ja auch attraktiv sein. Aber es muss eben das Korrektiv haben. Man kann nicht den Fünfer und Zweckli haben, sich in Zug Geld abholen, wo alles richtig macht und dann das irgendwie zum Fenster rausschmeissen, die Heime. Und irgendwo durch muss man wirklich erwähnen, bei der Steuerpolitik geht es am Schluss um die grundsätzliche Frage, wer gibt besser Geld aus? Die es verdient haben, die Menschen in einem Kanton oder die Bürokraten? Und es ist einfach wirtschaftspolitisch, wirtschaftshistorisch klar, dass es für eine Volkswirtschaft viel mehr Wohlstand schafft, Innovation schafft, wenn die Menschen das Geld ausgeben, die es auch verdient haben. Und wenn es nicht irgendwelche Bürokraten sind, die irgendwelche Entscheid fällen, wo Geld ausgegeben wird. Das ist relativ simpel und bekannt. Ja, gehen wir noch zu einem weiteren Thema. Das ist eine Geschichte auf now.ch. Man hat ja immer wieder gehört, es gibt minderjährige Asylbewerber, wo man nicht recht weiss, wenn sie auf die Welt gekommen sind. Und dann tut man immer den 1. Januar eingeben. Darum in der Bevölkerungsstatistik haben ganz viele Leute am 1. Januar Geburtstag. Und jetzt ist da eine Untersuchung gekommen und CH Media hat darüber berichtet, dass offenbar nur jeder vierte minderjährige Asylbewerber bereits eigentlich erwachsen ist und seinen Status als Minderjährig nur angibt, weil er dann besser behandelt wird.
Ja, man muss die Schlagzeilen wirklich zweimal lesen. Also, jeder vierte Minderjährige ist eigentlich erwachsen. Was ist jetzt da genau gemeint? Aber wenn man es anschaut, ist wirklich eigentlich ein Skandal dahinter. Weil wirklich, eigentlich was es heisst, ist, ein Viertel von allen Asylgesuchen werden nicht korrekt abgehandelt, werden nicht korrekt ausgeführt. Und man will dort bescheissen, indem man eigentlich das Schicksal von dem Bewerber dort eigentlich, ja, künstlich eigentlich aufschraubt, oder? Und das ist jetzt ziemlich, also, ja, in der Phase, wo man sich befindet, ist es...
Das Alter.
Aber schraubt, Entschuldigung. Ja, genau. Aber ich man schraubt eigentlich wie die Tür da, aber sagt, ja, das ist so ein armes Schicksal, man tut eigentlich das eigentlich auf die Emotionalität sozusagen, und dann kann man es besser rechtfertigen. Und das ist einfach nur eine von vielen Methoden. Ich nehme jetzt wirklich, das ist eine Annahme, aber ich nehme jetzt mal an, dass Gott auf verschiedene Arten wird das auch gemacht. Man sagt dann vielleicht mal einmal mehr, ja, das ist ja politisch verfolgt aus dem Grund. Das ist ja logisch, dass jemand, der da einen Antrag stellt, seinen Fall wird aufspielen, weil das es wirklich verdient hat, dort zu sein. Und das ist jetzt offenbar eine von den Methoden, wie man das macht, indem man mit dem Alter schafft.
Ja, und also wir haben das immer ein bisschen gewusst, wie das geht, oder dass das gemacht wird, aber jetzt ist es klar geworden. Es ist auch klar, dass von linker Seite wird das einfach abgelehnt. Es gibt offenbar einen Verein Piquet Asyl, der sich da dagegen wehrt und sagt, die Alterseinschätzung, das sei nicht seriös und so. Aber es ist schon noch verrückt, man tut drei Sachen untersuchen, nämlich das körperliche Erscheinungsbild, der linke Handgelenkknochen, der ist offenbar ja, ist der wichtig. Sogar vier Sachen. Noch die Schlüsselbeine und 10 werden analysiert. Also das ist, und dann kommt man irgendwie zu einem Alter. Das sind die beste Methode aus wissenschaftlicher Sicht, um das Alter zu bestimmen, betont der Staatssekretär für Migration. Und das Ergebnis, das muss man schon sagen, hat direkte Auswirkungen auf das Asylverfahren. Oder? Weil Minderjährige besonders geschützt werden, ihre Asylgesuche werden prioritär behandelt, sie kommen sozialpädagogische Begleitung über und die Ausschaffung ist viel schwieriger als bei Erwachsenen. Und es ist einfach wieder so ein Symptom für eine Asylpolitik, wo ja, ich glaube, langsam dysfunktional ist, oder? Also, da laufen einfach Sachen, da laufen letztlich Tricks, um auf jeden Fall da bleiben bei uns, obwohl man nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist, politisch verfolgt ist. Und das führt dazu zu einer Unmut. Jetzt kann man sagen, das ist aufgeschaukelt oder das ist nicht seriös, aber ich glaube wirklich, da gibt es Missstände, wenn man Zahlen anschaut, die hoch sind und Betreuungskosten, die unglaublich hoch sind. Und das alles eben letztlich auf Kosten von Leuten, die diesen Wohlstand erarbeitet haben. Das strapaziert unser System. Oder wie siehst du das?
Ja, mir hat da in Sinn gekommen, es ist eigentlich so ein bisschen wie ein woke Asylpolitik. Es ist nach dem Geschlecht, es ist auch noch das Alter einfach variabel. Man tut es einfach so ausrichten, dass es für einen passt und am Schluss haben wir eigentlich gar keine Fakten mehr, um einen Entscheid zu fällen. Also, das ist der Job eigentlich auch von diesen Bundesämtern für Statistik, dass einfach die Zahlen korrekt erfasst werden, damit man auch die richtigen Entscheide auf politischer Ebene treffen kann. Und wenn da sogar mit den Zahlen umgespielt wird und dann noch, wenn man falsche Zahlen hat, auch auf politischer Ebene, dann führt das einfach nur noch weiter in die Spirale und so können wir einfach nicht raus, oder?
Ja, ich glaube, es ist eine grundsätzliche Debatte nötig, oder vielleicht auch da, weil es hat nicht mehr viel zu tun, oder, mit dem Asylrecht, das eigentlich mal gedacht war, mit dem direkt politisch verfolgten eigentlich Europäer, der an der Schweizer Grenze sagt, ich brauche einen Ort, wo ich sicher bin. Also, es geht heute, die Leute kommen von viel weiter. Sie kommen, weil sie eine wirtschaftliche Zukunft wollen. Sie kommen mitsamt ihrer Kultur und sie gehen auch wieder zurück dort in die Ferien und sie dürfen sich eben als Minderjährige ausgeben. Sie leben zu 80, 90 oder mehr Prozent von der Sozialhilfe. Gewisse Gruppen, das ist bekannt, also vor allem Eritreer, aber auch Syrer und so weiter. Sie sind nicht integrierbar und wenn sie später da sind, ist es eine Quelle von Gewalt und Unrast. Wo ich einfach finde, das verändert am Schluss auch das Sicherheitsgefühl, das Wohlbefinden von den allermeisten Leuten in der Schweiz. Da glaube ich, der Beat Jans kann nicht nur mit den Kantonen daran arbeiten, die Leute gut zu verteilen. Er muss auch das grundsätzliche Problem lösen. Nicht wie Frau von der Leyen, die sagt, europäischer Pakt, europäische Response auf der Basis von unseren Werten, sondern da muss man vielleicht Sachen machen, wie es andere Länder machen. Ich habe gerade letzte Woche gelesen, Finnland tut mittlerweile an der Grenze die Leute wirklich zurückweisen, weil es einfach nicht mehr geht. Oder? Auch das muss man sich überlegen. Ich meine, die Pläne mit Ruanda oder so, die sind jetzt von der britischen Regierung gestrichen worden, aber man wird wieder müssen darüber reden, was machen wir, damit nicht noch mehr kommen, weil es geht nicht, dass wir alle aufnehmen. Gut, das war es. Bern einfach am Donnerstag, 18. Juli 2024. Janik Güttinger und Dominik Feusi. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Auch wieder morgen, am Freitag, sind wir wieder für euch da. Die wichtigsten Themen dann direkt zu euch in die Ohren und denkt, es muss niemand von euch sich nie entschuldigen, wenn er nicht links ist. Danke und einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.